Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, faszinierende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Luis Holo und seine Gäste. Das erste von hoffentlich vielen Sommerinterviews steht an, und damit begrüße ich, Luis Holoch, euch zu dieser neuen Ausgabe der Flugshow. Und ihr habt euch ja öfter gewünscht, dass hier auch mal Athleten zu Wort kommen, die vielleicht ein bisschen abseits des großen Scheinwerferlichts unterwegs sind. Und mein heutiger Gast erfüllt das Kriterium zumindest zum Teil. Er hat schon zahlreiche Springen im Continental Cup und FIS Cup auf dem Buckel, auch einige Podestplätze, aber er war eben auch schon bei der Vierschanzentournee und der Skiflug-WM dabei und musste auch offenbar nicht lange überlegen, bis er hier zugesagt hat. Deswegen sage ich Servus, Timon Kahofer. Schön, dass du da bist.
Servus, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich Teil von der Flugshow sein darf.
Sehr gerne. Und wir hatten es vorhin im Vorgespräch, du bist selber zu Corona-Zeiten unter die Podcaste gegangen, hast mit deinem Bruder ein paar Folgen aufgezeichnet. Ja. War das tatsächlich so damals aus so einer Laune heraus, Corona, man hatte viel Zeit, dann machen wir mal einen Podcast, um irgendwie in Touch zu bleiben, oder wie ist das entstanden?
Ja, so kann man es schon betiteln. Also ich weiß noch mehr, also zur Corona-Zeit war dann auch mein jüngerer Bruder hat zu Hause gelebt und mein älterer Bruder ist eigentlich ausgezogen, ist dann eigentlich für Corona wieder zurück ins Elternhaus. Und dann haben wir halt viel Zeit als Familie verbracht und auch mit meinen Brüdern. Und dann haben mein älterer Bruder, der Marius, und die, ja, weiß nicht, ob es aus Langeweile war oder weil einfach Podcast dann auch so sehr im Trend war, keine Ahnung, haben wir irgendwie gedacht, ja, warum machen wir nicht einmal einen Podcast, schauen wir mal, wie es uns taugt. Und dann haben wir das mal in die Hand genommen. Und ein paar Folgen, weiß nicht mehr wie viele, 5, 6, glaube ich, Folgen aufgenommen. Aber dann hat sich das in der Saison dann wieder etwas verlaufen. Aber es hat grundsätzlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also war schon cool.
Ja, hat ja auch seine Gründe gegeben, gerade bei dir, warum das eingeschlafen ist. Das ist ja doch eine ziemlich aufregende Zeit für dich gewesen. Darüber sprechen wir natürlich in diesem Interview auf. Wir fangen aber bei der Aktualität an. Wir haben uns relativ leicht getan, auch einen Termin zu finden, weil du gerade so ein bisschen außer Gefecht bist, muss man sagen. Du hast dich verletzt, liegst gerade so ein bisschen auf Eis im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist denn passiert und wie ist der Stand der Dinge bei dir?
Ja, leider ist das richtig. Also ich bin gerade noch verletzt und zustande gekommen ist es unglücklicherweise beim Benefiz-Fußballturnier. Also nicht beim Skispringen, sondern bei was anderem. Also die meisten oder viele Skispringer tun sich ja nicht beim Skispringen weh, sondern beim Fußballspielen oder Ähnlichem. Was ich ja eigentlich wissen sollte, dass das nicht so smart ist. Ja, war ein bisschen unglücklich, weil also letztes Jahr war ich beim gleichen Fußballturnier auch dabei mit meinen Kollegen und war da im Tor und da ist nichts passiert und dieses Jahr habe ich eigentlich im Vorfeld gesagt, ich würde gerne nicht mitmachen, wenn dann nur als Ersatzspieler und so die letzten 2, 3 Minuten vielleicht, wenn die Gegner schon müde sind, halt das nur ausnutzen. Weil eine Halbzeit dauert nur 10 Minuten, also halt dann wirklich nur ganz kurz. Ja, und dann hat sich im Vorfeld, ich glaube 2 Wochen oder so vor Turnierstart, hat sich dann der eigentliche Tormann verletzt. Und dann bin ich dann doch eingesprungen und dann leider beim zweiten Spiel war ein bisschen, jetzt im Nachhinein weiß ich gar nicht mehr alles, ich weiß nur, dass viel vorm Tor passiert ist, Und der Ball wurde irgendwie nicht geklärt. Die wollten den Ball aufnehmen. Da hat dann doch mein Mitspieler weggespielt und der Stürmer vom gegnerischen Team hat dann halt mein Knie erwischt anstatt den Ball. Und ja, dann ja, hat es mal kurz richtig gestochen und wehgetan. Aber es hat irgendwie auch der Schiedsrichter und so nicht mitbekommen und dann ist das Spiel weitergelaufen. Und dann haben wir sicher nur, ich glaube, das war so Hälfte vom Spiel erreicht. 5 Minuten noch habe ich noch gespielt. Habe eine lange Hose angehabt, deswegen habe ich auch nicht gesehen, dass da was Gröberes ist. Und dann halt fertig gespielt und mir eigentlich gedacht, so, ja, okay, vielleicht jetzt ein paar Spiele aussetzen und danach weiterspielen. Und dann habe ich halt, ja, mir das mal angeschaut und dann habe ich gesehen, so, da habe ich jetzt eine zweite Kniescheibe, das schaut nicht so gut aus. Und dann bin ich, es hat dann Ausfahrt gegeben, habe ich mir das anschauen lassen. Und ja, dann hat der halt mir geraten, dass ich kein Spiel mehr spiele. Und ich war so, ja, das macht Sinn, es schaut echt nicht gut aus. Und ja, deswegen bin ich leider immer noch verletzt und habe jetzt auch gestern ein MRT gemacht, weil es halt immer noch ein bisschen dauert. Und ja, da habe ich gestern einmal eine Schocknachricht gekriegt, was zum Gott sei Dank heute wieder revidiert worden ist. Also gestern hat unser ÖSV, also ein Arzt vom Verband, der hat sich die MRT-Bilder angeschaut und hat mir angerufen und gemeint, dass mein vorderes Kreuzband eingerissen ist. Und dann war ich so, oh yeah, war ich so, fuck, was mache ich jetzt? Und war ziemlich schockiert, weil mir eigentlich die ganze Zeit gesagt worden ist, dass eben Bänder und so ist alles okay. Das MRT haben wir hauptsächlich gemacht, weil ich am Dienstag bei der Kontrolle war und der Arzt festgestellt hat, dass ich bei der Quadrizepssehne eine Delle habe. Und dann wollte er halt eben, oder wollte eben abchecken, ob das ob die Quadrizepssehne in Leidenschaft gezogen, also in Mitleidenschaft gezogen worden ist, oder ob es einfach das Binden, keine Ahnung, Gewebe da halt irgendwie abgeschabt worden ist. Genau. Und er hat gesagt, mach mal MRT. Und dann war mir das gestern im Kreuzband gesagt haben, also, okay, das ist jetzt nicht gut. Und ja, dann hat er halt gemeint, er wartet jetzt noch auf den Befund halt von der Privatklinik ab, weil da halt der Oberarzt nochmal einen Befund schickt. Und dann kann er mir weitere Infos geben, weil ich war halt das am Anfang so, ja, okay, was passt das jetzt? Also, keine Ahnung, wie viel ist eingerissen und wie dramatisch ist das? Ich habe sowas noch nie gehabt. Und ja, das habe ich bis heute gewartet und jetzt hat er mich vorher angerufen und gesagt, er hat einen ganzen Befund gekriegt und mein Kreuzband ist super, also bei meinem Kreuzband passt doch alles, also oh,
Okay, Gott sei Dank.
Gott sei Dank, bin ich froh. Weil nur so, ja, keine Ahnung, das ist für mich so, kann man da, ich frage mich halt, wie er gestern auf die Diagnose gekommen ist und jetzt im Befund ist es eben gar nicht, also gar nicht angesprochen worden oder hat gesagt worden, dass das Kreuzband passt und die Kapsel ist angeschwollen und eben die Quadrizepssehne ist überdehnt worden und das ist eigentlich alles. Ich habe halt eben noch einen ziemlich krassen Bluterguss, also das, was ich vorher mal als zweite Kniescheibe beschrieben habe. Also über meiner Kniescheibe ist halt so ein, jetzt ist es nur so, keine Ahnung, so ein kleiner Ball, sage ich mal.
Ja.
Ja, was halt mich daran hindert, dass ich das Knie ganz nicht strecken, sondern beugen und halt ihn dementsprechend auch belasten kann. Ja, zwei wahrscheinlich irgendwann so nur 2, 3 Wochen, bis ich wieder alles machen kann. Ja, aber war schon mal eine positive Entwarnung, weil da sind gestern schon einige Tränen geflossen.
Ja, das kann ich mir
Weil
vorstellen, aber wirklich,
ich halt
also
echt nicht gewusst habe, ob,
ja.
ja, es war schon so, es war jetzt so schon sehr bescheiden für die Vorbereitung, aber eben mit so einer Diagnose war es so, okay, was das, ich muss operieren oder keine
Ja,
Ahnung, das, ja, das
was man sich
Ungewisse
dafür
hat mich
Gedanken
dann,
macht, ja.
ja,
Ja.
genau, von dem her, ja, ist jetzt einfach so von Tag zu Tag schauen und weiterhin mein Quark schmieren und kühlen und Arzt sagt mal, dem kann ein bisschen radeln anfangen und ja, dann halt in 2 Wochen soll ich nochmal vorbeikommen zur Kontrolle. Ja, dann schauen wir mal. Aber sollte dann hoffentlich, sage ich mal, in 3, 4 Wochen wieder mal auf der Schanze springen können. Also das wäre schon cool, ja.
Ja, das ist schön zu hören, dass die Perspektive auf jeden Fall mal deutlich besser ist, als wenn wir uns gestern gesprochen hätten.
Ja, also gestern wäre krass gewesen. Also ja.
Das wäre nochmal ein Plot-Twist gewesen, auf jeden Fall, ja. Also kann man jetzt sagen, wenn man sich verletzt, ist es vielleicht sogar noch ein ganz günstiger Zeitpunkt, weil die Sprungvorbereitung jetzt quasi erst gehen würde bei dir. Das heißt, du verpasst jetzt so einen kleinen Teil des Aufbaus, kannst danach aber wieder so ins Training einsteigen, so wie du das möchtest.
Ja, auf jeden Fall. Also, es ist sicher einer der besseren Zeitpunkte, würde ich sagen, dass man so eine Verletzung hat. Klar ist, stellt man sich die Vorbereitung anders vor.
Ja.
Und wenn man sich jetzt, sage ich mal, blöd gesagt, aussuchen kann, dann wäre es vielleicht Ende Saison am besten oder so im April. Aber ja, immer ist immer nur besser wie im Herbst oder im Winter. Also wenn dann jetzt. Und immer, es gibt das letztes Jahr haben wir mit dem Trainer besprochen. Die perfekte Vorbereitung gibt es eigentlich nicht. Also wie
Irgendwas ist
schaut die
immer.
aus, ist immer die Frage. Also
Ja.
ja. Klar, wäre ohne besser, aber man kann jetzt eh nichts dran ändern. Jetzt muss ich es so nehmen und das Beste draus machen.
So ist es ja. Also hast du denn dann diesen Sommer überhaupt schon Sprungtraining gehabt oder bislang nur Kraftkammer und Co.?
Na, ja, schon. Jetzt machen wir jetzt schon springen. Also ist jetzt schon, ich glaube eben 3 Wochen ist jetzt das Sprungtraining her. Also zweimal war auf der Schanze in Stams, einmal. Erste Einheit auf der 60er und zweite Einheit dann im Laufe des Trainings sind wir dann von der 60er auf die große gegangen.
Bietet sich ja an, ist nicht weit weg von dir daheim. Da
Ja.
ist, glaube ich, so der Standard, gell, dass man bei euch dann in Stams erstmal 60er und dann auf die große rüber wechselt im Laufe der Zeit.
Ja, also bei jetzt da in Innsbruck, den Stützpunkt, den wir haben, ist eben normal ein Stammstraining. Also im
Ja.
Sommer Stams und bei Giesel. Und ob jetzt auf der 60er anfängst oder gleich auf der großen startet, das ist dann eigentlich, ja, wie der Athlet das eigentlich will. Also letztes Jahr oder die letzten 3 Jahre, glaube ich, oder 2 Jahre, bin ich gar nicht auf der Se bin ich gleich, sind wir gleich auf der großen gestartet. Und dieses Jahr haben wir halt mal gesagt, okay, gehen wir mal wieder auf die 60er. Bin ja schon ewig lang nicht mehr gesprungen und ist auch wieder mal was anderes, ein bisschen eine Umstellung. Aber ja, kann man individuell wählen, wie man es will. Ja.
Aber das finde ich so einen spannenden Aspekt auch bei euch, dass, sagen wir mal, die Saison geht jetzt in der Regel so Mitte, Ende März. Dann macht ihr 2, 2,5 Monate Pause und fangt dann wieder anzuspringen. Wie lange dauert es denn dann bei dir, bis du sagst, auch jetzt spüre ich mich wieder, wie man so schön sagt, auf der Schanze?
Gute Frage. Boah, das ist, würde ich sagen, schon unterschiedlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt ja gleich ist. Man, die ersten, also jetzt von dem Jahr kann ich sagen, so die ersten 2 Einheiten, was ich bis jetzt gehabt, die waren schon nichts. Also hat sich noch nicht ganz so angefühlt. Also es war schon eher so ein bisschen grob vom Gefühl her. Aber es dauert normal jetzt nicht so lang. Also, ich würde jetzt sagen, 2 Wochen, 3 Wochen vielleicht. Es ist halt, oder für mich der Unterschied ist halt von jetzt Ende Saison zum Start ist halt, dass ich meistens schon für den Start mir was überlege, okay, in die Richtung will ich arbeiten. Das heißt, du bist dann nicht gleich schon in einem, sag ich mal, in einem Flow drin. Das ist halt so, würde ich sagen, der Unterschied. Weil das Ziel ist eigentlich, dass man dann so ab Winter schon so gut gearbeitet hat, dass man den ganzen Winter halt in einem gewissen Fluss springen kann. Und wenn ich dann halt anfange im Sommer, dann habe ich schon im Hinterkopf durch die Analyse von der letzten Saison, okay, wo kann ich noch was verbessern? Und dann gehe ich halt schon wieder mit einem, ja, eher, dass ich Bewegungsbild halt wieder ein bisschen umlerne. Und dann ist es natürlich nicht so,
Ja.
ja, das ist dann eher ein bisschen grober vom Gefühl. Und da dann halt wieder, dass da Automatismus reinbringen und so, das dauert halt dann.
Was wäre dann jetzt so ein Aspekt, an dem du arbeiten möchtest, sobald du wieder darfst?
Also für mich ist auf jeden Fall Systemschluss nach dem Absprung, dass ich da schauen will, dass sie einerseits die Ski schmäler unter mir führe, aber auch sozusagen paralleler. Also ja, weil da habe ich jetzt schon das Gefühl gehabt, dass ich das ein bisschen zu schnell aufreiße nach dem Tisch und ein bisschen zu schnell mit dem Oberkörper da zwischen die Ski reingehe. Also das heißt, da vom, also ich würde sagen, den Sprung nach oben dann mehr wirken lassen und die Ski unter mir halt halten, ja, genau.
Ist ja auch die Phase, wo man sagen kann, neben dem eigentlichen Absprung, da kann man am meisten sogar noch gut machen, weil wenn du fliegen kannst, dann ist das halt der Rest der Baustellen quasi.
Ja, schon, also wenn eben, wie ich jetzt gerade gesagt habe, wenn ihr da zu schnell halt gegen, also zu schnell einerseits in die Richtung gehe oder gegen jetzt mein System gehe, dann nehme ich mir halt eigentlich die Höhe, was ich mir halt am Schanzentisch erarbeite und habe halt dann auch nicht ganz die Möglichkeit, dann unten im letzten Flugteil nur so, sage ich mal, schnell zu werden und über den Ski zu kommen. Also das ist sicher nur ein wichtiger oder einer der wichtigeren Aspekte im Sprung, dass man halt den Übergang halt gut schafft.
Dann lass uns doch mal in die Vergangenheit zurückreisen. Ich habe gerade schon gesagt, du kommst aus der Nähe von Innsbruck. Da könnte man ja jetzt sagen, Mensch, total logisch, dass man da Skispringer wird. War das für dich logisch oder beziehungsweise wie bist du denn zum Skispringen überhaupt gekommen damals?
Ja, also ich glaube, nur weil man aus der Nähe Innsbruck kommt, hat nicht jeder Skispringen am Radar. Also bei uns war es definitiv auch nicht so. Also meine Eltern haben überhaupt nichts mit Skispringen zu tun gehabt. Also gar nicht, niemand, überhaupt keiner in meiner Familie. Und ich weiß auch gar nicht, ob mir Skispringen früher so geschaut haben, bevor jetzt mein älterer Bruder angefangen hat. Kann ich jetzt mich nicht mehr so erinnern. Auf jeden Fall, wie gerade angesprochen, mein älterer Bruder hat mit 7, glaube ich, der Skispringen angefangen. Wegen unserem Nachbar. Also unser Nachbar war der Trainer vom Verein damals in Fomp, in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Und unser Nachbar hat einen, Marius, mein Elternbruder, eben gefragt, ob er sich das mal anschauen will. Und dann hat der Marius festgestellt, dass es ziemlich cool ist oder cool ausschaut, und dann hat er gesagt, ja, da würde er gerne anfangen. Und dann hat er gestartet und ich wollte danach starten, weil der große Bruder halt was anfängt. Und dann, da war ich glaube ich eben 5 oder ich glaube 5 war ich. Und dann haben sie gesagt, ja, ich soll jetzt erst einmal ein Jahr Skifahren lernen gescheit und da jeden Hügel mitnehmen, was geht, und dann kann ich auch anfangen. Und dann habe ich ein Jahr später mit 6 habe ich dann angefangen, ja.
Und was ich in der Recherche herausgefunden habe, du bist anfangs auch sogar zweigleisig unterwegs gewesen, also auch als nordischer Kombinierer. Wann
Stimmt,
und
ja.
wie ist es dann passiert, dass du dich spezialisiert hast dann?
Also als erstes war ich sogar dreigleisig unterwegs. Also ich habe
Dreigleisig sogar, okay.
früher, also angefangen, ganz angefangen habe ich früher mit 3 oder 4 mit Fußball.
Ah, okay.
Und dann habe ich eben noch Skispringen dazu. Und ich glaube dann mit 8 haben wir dann noch lang, also eben nordische Kombination gemacht. Das war eigentlich nur, weil, also meine Eltern haben festgestellt, dass halt, es ist bei den Wettbewerben immer Skispringen und dann ist eine lange, dann ist eine Pause, dann gibt es den Langlaufteil und dann ist erst die Siegerehrung. Das
Ah,
heißt,
okay.
nach dem Skispringen war halt immer so für uns, keine Ahnung, 3 Stunden warten oder so, bis dann halt zur Preisverleihung gegangen ist und dann meine Eltern aus pragmatischen Gründen gefragt, damit man nicht so lange warten muss, ob wir nicht da langlaufen wollen. Und dann ja, haben wir Langlaufen angefangen und dann ist das nordische Kombinieren auch noch dazu gekommen. Ja, und dann, ich glaube mit 11 oder 10 oder 11 habe ich mich dann eben rein für nordische Kombination oder Skispringen Langlaufen entschieden, habe es Fußball spielen lassen und dann mit der Entscheidung, dass ich nach Stams gehe, habe ich mich dann für Skispringen entschieden. Das war auch nicht da leicht. Also die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, weil ich in beiden relativ gut war. Österreichweit und international. Deswegen war ich sehr hin und her gerissen, ob ich jetzt, soll ich jetzt Skispringen machen oder nordische Kombination. Und dann hat es, ich glaube, also am Wochenende war Wettkampf und am Montag drauf war dann halt Anmeldeschluss und da hätte ich mich entscheiden müssen. Und dann habe ich eine Mittelohrentzündung gehabt und habe nicht laufen können und dann halt nur springen. Und ich war halt immer noch, habe nicht gewusst, was ich machen soll. Und dann habe ich am Abend vorm Wettkampf zu meinen Eltern gesagt, wenn ich morgen im Springen gewinne, gehe ich als Springer. Und wenn ich nicht gewinne, dann gehe ich als Kombinierer. Und dann habe ich gewonnen. Das war in Kitzbühel. Genau, dann habe ich Springen gewonnen und dann hat sich die Entscheidung erledigt.
Das ist ja eine coole Story auf jeden Fall. Das heißt, du hast von dir aus selber dann auch schon frühzeitig den Entschluss gefasst, dass du dich in Stams zumindest bewerben möchtest. Das heißt, da dann aufs Skigymnasium gehen möchtest.
Ja, genau. Also, ich glaube, das war dann mit, ich weiß nicht, mit 12 oder so war das schon klar für mich, wo ich in der Hauptschule war. Ich will auf jeden Fall nach der Hauptschule aufs Skigymnasium gehen. Und halt, weil ich ja immer mitbekommen habe, dass halt da Schlierenzauer und Co. halt aufs Gymnasium gegangen sind, also die besten Skispringer zu der Zeit. Und deswegen war für mich eigentlich klar, dass ich da auch hin will und das mit dem Skispringen auch in Angriff nehmen will.
Jetzt ist das ja, sagen wir mal, nicht eine Schule wie jeder andere, aber vielleicht kannst du trotzdem einen Vergleich ziehen, wie sehr unterscheidet sich das von der regulären Schule, was man da so tagtäglich so erlebt. Und du lebst ja dann auch im Internat, logischerweise.
Ja, das ist, also was gerade angesprochen ist, das Internat ist, glaube ich, so mal der einer der größten Unterschiede, weil in Stams hast du halt also in der Nicht-Sprungzeit oder Nicht-Rennzeit, das sind ja mehrere Sparten, also Skifahrer und etc., da hast du von September bis Dezember hast du halt erstens mal Samstagsschule, das heißt, du hast Sonntagabend Anreise und dann halt bis Samstagmittag Schule. Das tust du eigentlich, ja, sie bist nicht viel zu Hause. Alter von, was bist du jetzt da? 14?
14 ungefähr, ja, genau.
Ja, ich glaube, mit
Ja.
14 bin ich hin.
Ja.
Genau. Was auch für den einen oder anderen halt herausfordernder ist. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Oberstufen dann ist, mit Internat, mit Zimmer und so. Mal mittlerweile sind es Zweierzimmer, bei uns waren es nur Viererzimmer. Ist jetzt nicht, also auf engen Raum will, sage ich mal. Hast du ein Zimmer mit drei Kollegen. Und ja, also eine Kombination aus Sport und Schule. Das heißt, du hast Montag bis Freitag hast du Vormittag Schule normal bis Mittag. Und dann am Nachmittag hast du Training mit deiner Trainingsgruppe. Und ja, das ist so, sage ich mal, das, was jetzt das Internat so ausmacht, das ist halt ist nur unterschiedlich halt vom Jahrgang. Also im ersten Jahr war es bei uns so, wir haben also sozusagen eine verpflichtende Studiumszeit gehabt, wo wir in einem Klassenzimmer geschlossen waren und lernen haben müssen, wo halt eine Aufsicht da war. Das war am Anfang schon sehr anstrengend, da muss ich sagen. Also das ist halt, ja, du hast halt nicht die Freiheit gehabt selber. Also du hast das machen müssen. Also das war halt immer am Abend. Das war dann oft da zu Zeiten, wo halt irgendwelche Champions League-Spiele oder keine Ahnung was waren. Und das war schon manchmal ein bisschen ein Pain. Und eben am Sonntag bei der Anreise war das auch verpflichtend. Also du hast halt dann früher auch dort sein müssen. Und ich glaube, es hat um 7 angefangen und ist von 7 bis 9 gegangen.
Okay.
Oder 19:30 bis 9, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber es war halt, ja, hast halt am Samstag Schule bis 1, dann war ich
Ja.
frühestens um 3 zu Hause als Tiroler und dann musst du aber also knapp 24 Stunden und dann musst du wieder hoch. Und mal neben, ich war ja Tiroler, ich hätte ja heimfahren können, aber jetzt Kollegen von uns aus der Steiermark oder aus Kärnten, die haben eine 7-8-stündige Zugfahrt. Das heißt, für die hat sich natürlich nicht rentiert. Das heißt, die waren teilweise halt 1, 2 Monate nicht zu Hause, was jetzt im Alter von 14 schon, oder manche waren ja 13 oder so, ja, ist schon erst heben. Also es hat Man hat schon ein oder anderen mit Heimweh gegeben, was ich ja verstehe, wenn du so weit
Ja.
weg bist. Ja, was halt auch dazu beiträgt, dass ja, so die Stimmung gereizt ist und nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen war, sondern auch schon ältere Leute oder Leute in höheren Klassen, die was halt das ausnutzen, was ja, wo es dann schon eine gewisse Hierarchie gibt und so, und wo halt als Jüngster schon auch unterdrückt wirst. Was ich mir jetzt sagen lassen habe, dass das jetzt anscheinend seit ich nicht mehr da bin, ist es besser geworden, habe ich gehört, was mich sehr freut, weil es einfach sinnlos ist.
Ja,
Aus meiner Sicht.
voll, voll.
Und das Argument, was ich oft gehört habe von Älteren, war ja, das war bei uns auch so. Das finde ich
Ja.
dumm. Also finde ich nicht fair. Ja, das ist so das klassische Opferrollen-Ding. Das war schon immer so. Oder mir ist das auch angetan worden und darf es auch andere antun. Das gibt ja überhaupt kein Recht.
Aber das kann man ja definitiv sagen, dass es auf einer normalen Schule sicherlich auch nicht. Also die Erfahrung, die du gerade so geschildert hast, das kann ich definitiv nachvollziehen. Also es gab es bei uns auf dem Gymnasium halt normalerweise auch. Der große Unterschied ist natürlich, du strebst da deinem Traum nach, Leistungssportler zu werden und gibst dafür eben diese Dinge auch auf, dafür, dass du nicht viel Zeit zu Hause verbringst und in dem Fall sitzt er mit den anderen schon irgendwie im selben Boot. Also ihr verfolgt ja alle das gleiche Ziel, zu sagen, okay, ich mache jetzt hier die Schulausbildung, aber ich habe eben auch den Fokus auf dem Sport.
Ja, das stimmt, ja. Na, es ist, ich glaube, ich weiß nicht, mit 13, 14 bist du, glaube ich, nicht ganz so bewusst, auf was du dich einlässt, wo du
Ja,
eher so halt
das.
den Traum hast und du denkst dir so, ja, okay, also für mich war es so, ich gehe da jetzt hin und dann wäre so der nächste Morgenstern am Schlienzau. Das war so meine Vorstellung davon, wo ich dann ziemlich schnell gemerkt habe, dass die Realität ganz anders ausschaut. Aber ja, das war halt so die Annahme, wo ich dann die ersten 2 Wochen schon gemerkt habe, so erstens, das Schule ist dann, war wesentlich schwieriger, wo ich also hergekommen bin. Die Hauptschule, das war ja echt Pipifax im Gegensatz zu dem Gymnasium.
Ja.
Und ja, dann habe ich schon festgestellt, so, es wird nicht so leicht.
Kannst du uns denn noch ein paar Namen nennen, also Sportlerinnen, Sportler, mit denen du zusammen zur Schule gegangen bist, die vielleicht auch in deinem Jahrgang gewesen sind? Kennt man da Leute?
Ja, so einen wird man auf jeden Fall kennen, ist der Leitner Clemens.
Ah
Der
ja.
war jetzt auch schon sehr häufig im Weltcup. Und er ist nur aktiv aus meinem Jahrgang.
Könnten ja auch andere
Ah,
Sportarten sein.
Skifahrer war der Finazer Alex.
Ah ja, der aus Gröden, das ist der Südtiroler, ja.
Genau.
Genau, ja.
Der war noch bei uns in der Klasse. Es war in der Parallelklasse. In der Handelsschule war der Hölder nochmal kurzzeitig. Der Jan Hölder war 2 Jahre in Stams und dann ist er nach Eisenerz gewechselt. Also da war er 2 Jahre mit dem Clemens und mir in der Trainingsgruppe. Aber sonst im Jahrgang fällt mir jetzt der Aktivist keiner mehr ein. Es gibt noch einen
Naja, was?
Biathleten, Unterweger Dominik, der ist dann aber in die Handelsschule gewechselt, der ist auch noch aktiv.
Ah.
Ja.
Ja, aber
Ja, glaube.
gemessen an Stammsstandards kann der Jahrgang auf jeden Fall mit anderen mithalten, würde ich mal sagen. Also aus den
Ja.
Burschen ist ja schon was geworden, kann man sagen. Ja. Sehr spannend. Ja, und dann hast du 2019 bei euch in Österreich sagt man, glaube ich, Matura, gell? Bei uns heißt es ja Abitur, ihr sagt
Ja.
Matura, ja, ist ja gleichzusetzen. Hast du deinen Schulabschluss gemacht dann? Hattest du dann zu dem Zeitpunkt schon eine Orientierung, wie es danach für dich weitergeht oder weitergehen sollte?
Ja, also für mich war, also Stams war grundsätzlich, würde ich sagen, eine sehr harte Schule für mich.
Mhm.
Also mit nicht nur die Schule selbst, sondern der Sport auch. Also ich habe festgestellt, dass der Sport schon einiges drunter, sagen wir mal, gelitten hat, weil ich die Zeit, was ich eigentlich fürs Trainieren aufwenden wollte, halt gemerkt, wenn ich einen Schulabschluss will, dann muss ich es in die Schule investieren. Und ja, das war dann halt eher so der Hauptfokus dann. Und deswegen war es sportlich die 5 Jahre, muss ich sagen. Also wenn man jetzt rein auf die Ergebnisse schaut, war es nicht ansatzweise gut. Also ich glaube, in den 5 Jahren 2 Alpencup-Starts gehabt. Und die waren hauptsächlich auch nur, weil ich nationale Gruppe einen Platz gekriegt habe. Und meine Kollegen wie der Klemi oder so, die sind halt schon ab der 3. Klasse, glaube ich, das erste Mal Continental-Cup gestartet. Und waren halt da in der 1. Klasse schon beim Alpencup dabei. Also sportlich war es sehr, sehr bescheiden. Und für mich war halt klar nach Stams, dass ich auf jeden Fall noch ein Jahr dranhängen will, weil ich eben das Gefühl gehabt habe, dass ich erstens noch nicht fertig bin und zweitens, dass die Schule halt wegfällt. Das heißt, die Doppelbelastung ist weg. Und ich will einfach wissen, ob das einen Unterschied macht oder eben nicht. Und deswegen war für mich klar, dass ich noch ein Jahr dranhänge. Das damals aber mit meiner, also jetzigen Frau, aber damaligen Freundin habe ich das auch abgesprochen, ob das für sie auch passt. Weil mir das wichtig war, dass sie da dahinter steht. Und meine Freundin ist, oder die Desiree ist dann eben auch nach Innsbruck gezogen. In der Zeit und davor Fernbeziehung gehabt. Sie gesagt, sie würde mich da eben gerne unterstützen und zieht halt dann nach Innsbruck, weil sie aus München ist. Und ja, dann bin ich das nochmal angegangen, habe das Bundesheer, also die Wehrpflicht, auch ja aufgeschoben und bin dann eben Stützpunkt in Innsbruck, bin ich dann sozusagen gejoint und ja, habe dann erstmal das Jahr gemacht und nach dem Jahr beschlossen, ich mache noch ein Jahr. Da ist mir dann das Bundesheer dazwischen gegrätscht. Dann habe ich da noch den Wehrdienst absolvieren müssen. Leider in normaler, also ich habe den normalen Wehrdienst gemacht, weil ich in Heeressport keinen Platz bekommen habe. Das war nochmal eine Herausforderung, das zu meistern neben Training, aber das hat eigentlich auch wesentlich besser funktioniert wie gedacht. Also, um deine Frage zu beantworten, ja, ich habe halt gewusst, ich mache jetzt mal ein Jahr weiter und dann schauen wir mal.
Und aus dem Jahr sind ein paar mehr geworden, wie wir ja.
Sind aber auf jeden Fall ein paar mehr waren, ja.
Wie wir ja jetzt wissen, Stand 2025. Ich habe es mir dann auch mal angeschaut und aufgeschrieben, wie sich es dann bei dir ergebnistechnisch entwickelt hat. Ich würde sagen, nachdem du jetzt gesagt hast, während Stams sportlich katastrophal, ist es ja dann schon bergauf gegangen, kann man sagen. In der Saison 1920 bist du in der Gesamtwertung im FIS Cup unter die Top 20 gesprungen, was ja schon mal für einen, der vorher im Alpencup so seine Schwierigkeiten hatte, nicht so verkehrt ist, würde ich mal sagen. Im COC hast du auch Punkte geholt und dann ist aber Corona dazwischen gegrätscht, könnte man sagen. Anfang
Ja, genau.
2020.
Genau, da habe ich als Belohnung für meine konstanten und guten FISCUP-Ergebnisse, habe ich, wie du angesprochen hast, habe ich einen Continental-Cup-Startplatz gekriegt in Lahti, meinen allerersten, und habe da Punkte gemacht. Und dann eine Woche drauf, auf einmal war Corona und dann war halt auf einmal die ganze Saison vorbei. Das war dann, ja, es war schon heftig. Ich weiß nicht, wir sind da, der Clemi und ich sind im Aufenthaltsraum, glaube ich, oben gesessen, mit dem Insam Alex damals. Und der Alex hat irgendwie so gemeint, boah, jetzt ist irgendwie bei uns auch Corona, kämen wir nach Italien oder irgendwie so. Und wir waren sehr heftig. Und dann auf einmal, das sind binnen einer Woche halt auf einmal alles komplett eskaliert. Das haben wir damals auch noch nicht ganz gecheckt. Also, wir haben so gedacht, ja, okay, ist, ja. Keine Ahnung, ist halt jetzt in Italien, aber dass das dann so Auswirkungen hat, das haben wir natürlich auch nicht gemeint. Ja, und dann war ja, damit die Regelungen und so, war das dann mit Saisonstart auch alles sehr ungewiss und immer wieder haben wir regelmäßig auch Zoom-Calls gehabt mit der damaligen Trainingsgruppe und wie das jetzt ist, wenn wir trainieren und was für Auflagen es gibt mit Trainer muss FFP2-Maske und so viele Athleten gleichzeitig. Und ja, das war dann alles ein bisschen chaotisch. Und dann ist ja die Saison auch, die hat dann ewig gedauert, bis die angefangen hat. Da war, glaube ich, das der erste und einzige Continental Cup war da, glaube ich, im was, Ende August oder Anfang
Ja,
September.
das kommt hin, ja.
Ja,
In
genau.
Wiswa damals.
Ja, coole Chancen. Die taugt mal.
Ah, tatsächlich, ist ja witzig. Du bist der erste Springer, von dem ich das höre.
Was, echt jetzt?
Ja,
Na,
das
die
sind
ist
die
super.
alle. Doch, also selbst die Polen sagen: Boah, geh mir weg mit der.
Na, also ich meine, ich habe auch nur gute Erinnerungen an die
Ja.
Schanze. Deswegen, also wenn ihr da hinfahren sollt, wieder mal, freue ich mich eigentlich. Also bis jetzt habe ich mich immer drauf gefreut. Was einfach ja, bis jetzt immer gut gesprungen bin.
Dann bin ich gespannt, ob du das nach der Renovierung auch sagtest, die sie jetzt vor ein paar Jahren mal hatten. Aber seitdem sind die anderen ein bisschen gnädiger geworden. Ich hoffe, es ist dann bei dir nicht der gegenteilige Effekt, dass du dann sagst, boah, jetzt haben sie ja kaputt gemacht für mich oder so. Das wäre ja
Ach so.
doof.
Ja, ich glaube, es ist ja nur der Gegenhang, oder? Den, was sie.
Na, oben haben sie ja schon auch ein bisschen was gemacht. Das hat ja den neuen Rekord vom Wellinger, den er dann gesprungen ist, der wäre ja vorher mit der Weite gar nicht möglich gewesen. Also
Ah, okay.
am
Das
Profil
hast
haben
du
sie auch
da.
schon was gemacht, ja.
Ah, okay. Ja, dann schauen wir mal.
Ja.
Falls ihr da, wann oder wann, wenn ihr da wieder mal bin.
Kannst du uns ja berichten, ja.
Ja, gern.
Sehr gut. Ja, da bist du aufs Podest gesprungen im
Ja.
Sommer. Gab es ja nur die zwei Sommer Grand Prix. Also, es war, glaube ich, der wettkampfloseste Skisprung-Sommer seit immer, so gefühlt.
Ja.
Und dann fing der Winter an und plötzlich warst du im Weltcup aufgebot und bist da, glaube ich, auch der breiteren Öffentlichkeit und natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern das erste Mal aufgefallen. Was hast du noch für Erinnerungen an deine ersten Weltcup-Einsätze damals? Ist auch krass, dass das jetzt schon wieder 5 Jahre her ist.
Ja, so erschreckend, dass das so lange ist. Da war es ja, wie alt ich schon wieder bin. Ja, das war relativ, ich würde sagen, fast dramatisch, also wie das dazu gekommen ist. Also ich weiß noch, wir haben auf Eisspur sind wir in Innsbruck gesprungen und da war dann auch das Nationalteam am Trainieren und der Clemi und die sind zu der Zeit auch richtig gut gesprungen und haben gesehen so, okay, so, also so weit sind wir gar nicht weg. Können da eigentlich richtig gut mithalten im Training. Und dann war da der Weltcup in Whistler, der Start. Und da sind die, das Nationalteam ist ja sich da richtig gut präsentiert. Und dann erklären wir die halt nur so, schon so gemeint, so, boah, das heißt, wenn wir da so gut dabei sind, dann werden wir, wenn wir im Continental-Cup starten, wahrscheinlich auch nicht so schlecht dabei sein. So, wenn das Nationalteam schon so gut einstartet und wir jetzt da gefühlt nicht so weit weg sind. Und dann ist die Woche gekommen und ich weiß noch, ich bin bei meinem Papa, also ich habe da damals für meinen Papa gearbeitet, was ich jetzt auch wieder mache, auf geringfügiger Basis, war im Büro. Und wir hätten in der Woche am Freitag eine so interne Ausscheidung gehabt für im Continental-Cup-Start. Und da war nicht der ganze Fokus auf das ausgerichtet. Und ich war am Arbeiten. Und dann auf einmal hat uns der damalige Trainer, der Legal Flo, angerufen oder mir angerufen: So, ja, er braucht unbedingt meinen Personalausweis und meinen Pass. Und ich war so: Okay,
Weird.
warum? Ja, na, genau, er hat mich angerufen und hat mich gefragt, ob wir einen Personalausweis haben. Also, ja. Ja, passt, dann meldet sich gleich wieder. Also, okay, komisch. Und dann hat er mich nochmal angerufen und dann so: Timon, ruhig bleiben. Wir fliegen morgen um, ich weiß nicht mehr wann in der Früh, fliegen wir nach Finnland. Und ich so: Was machen wir? Ja, wir fliegen nach Finnland. Und ich so: Hä? Warum? Und er so: Ja, Weltcup. Und ich so: Was Weltcup? Ja, das Nationalteam war Corona und wir, sozusagen das Continental-Cup-Team, ist nachnominiert worden. Wir fliegen morgen. Aber er braucht unbedingt jetzt mein Personalausweis. Oder, ich weiß nicht, ob es mein Personalausweis oder mein Pass war, aber auf jeden Fall ja. Und ich war so: Hä, okay, ja. Voll verwirrt, überfordert, alles zugleich gewesen. Und ja, ich weiß, irgendwie habe ich mich schon gefreut, aber ich war irgendwie auch voll verwirrt. Es war, bis ich dann realisiert habe, habe ich gemerkt: So, okay, schon geil, dass ich jetzt Weltcup fliegen darf, aber ich war am Anfang echt so nicht ganz einordnen können, was das jetzt genau heißt. Da haben meine Eltern angerufen und dann hat mein Papa gesagt, ich brauche nicht mehr arbeiten für den Tag, ich soll mich runterkämmen. Und ich habe ja auch noch backen müssen und Ski wachsen. Und ich glaube, wir sind echt am nächsten Tag um 3 oder 4 in der Früh sind wir gefahren. Und haben halt dann auch noch eben, glaube ich, einen PCR-Test machen müssen.
Ach stimmt,
Ja,
ja,
das ist
sonst.
auch noch gewesen. Das, weil wir haben wir da mit, da hat es ja die App gegeben mit der, keine Ahnung, wo halt dein grünen, ich weiß nicht mehr, dein.
Green Pass und so, ja,
Ja,
genau.
genau, den
Ja.
Pass haben wir noch machen müssen. Dann haben wir halt, sind wir da noch zu der Teststelle gefahren, das nur abmachen müssen und war halt die Vorgabe, dass wir bis zu einer gewissen Uhrzeit am nächsten Tag dann das negative Ergebnis haben. Was dann beim David Hagen und bei mir am Flughafen Ritter Fall war, was dann kurz eben so, ja, okay, müsst jetzt da bleiben, aber so, oh.
Ja,
Well,
aus der
that's.
Traum.
Ja, genau, aus der Traum. Und Sepp, genau, nebenbei war dann auch noch die Visumsantrag für Russland für die Woche danach. Weil wir gesagt worden ist, das soll man auch gleich machen, falls die anderen noch nicht wieder springen oder noch nicht negativ getestet sind. Dann haben wir den ganzen Spaß nur alles nebenbei und am Flughafen absolvieren müssen, da irgendwie. Und dann war es dann, der deutsche Teamarzt hat dann mit mir, mit dem David, dann nur so einen Nasenabstrich gemacht. Da haben wir noch einen Antigentest gemacht. Als, ja, dann sind wir eben doch geflogen. Und die FIS hat das dann auch bestätigt, dass das so passt. Weil das wäre dann nochmal dramatischer gewesen. So, ja, ihr fahrt jetzt einfach wieder nach Hause. Am Flughafen in München. Also ja, das ganze Prozedere, das war schon sehr intensiv und crazy. Und ja, dann sind wir eben nach Finnland geflogen und dann, wo wir dann in Finnland ankommen sein und so, hat sich das dann eher als ein bisschen wieder gelegt, weil dann waren wir, sind ja in einem, sozusagen von der FIS in einem eigenen, nicht Shuttle, aber war ja nicht nur FIS-Flugzeug oder halt waren nur die ganzen
Charterflug,
Athleten.
ja.
Genau, Charter.
Ja.
Deswegen waren wir dann eh alle immer in unserer Bubble dann da oben und dann war das eigentlich eh halb so wild. Aber eben, ja, bis es dann dazu kam, es war großes Tamtam. Ja. Und meine Erfahrung selber war halt richtig cool für mich da im Weltcup dabei zu sein. Das erste Mal auch die ganzen Stars oder halt Vorbilder dann einmal zu sehen und dann gegen die zu springen und auch mit dem ganzen Medien, mit den ganzen Medien und so die Erfahrung mal zu machen. Man schaut, war halt, dass keine Zuschauer erlaubt waren. Also bei leider keinem von meinen Einsätzen in der Corona-Zeit. Aber so war es schon eine sehr prägende Erfahrung, ja. Mit den ersten Weltcup-Punkten und so. Das war schon sehr, sehr cool. Also das. Und das erinnert mich gern zurück.
Und dann ja wenig später auch noch Teilnahme an der Skiflug-WM und das, ich, also wenn ich es jetzt nicht vollkommen falsch recherchiert habe, ohne dass du vorher mal Skifliegen gewesen bist, richtig?
Das ist richtig, ja. Das war. Ja, das war. Also uns ist nach den Wettkämpfen in Finnland ist uns kommuniziert worden. Also Klemi hat mir speziell, weil wir beide Weltcup-Punkte gemacht haben. Also Klemi ist ja zweimal richtig stark reingesprungen in die Punkte, da war zweimal irgendwas um den 15. Platz, also richtig stabil gewesen und ich bin am zweiten Tag dann 22. geworden und dann ist eben uns gesagt worden, ja, der Fettner Manuel und der Schiffner Markus, die fliegen weiter nach Russland, weil beim Clement bei mir ist das mit dem Visum irgendwie nicht durchgegangen und dann, das heißt, wir fliegen wieder nach Hause und wir starten dann beim Continental Cup in Kuusamo, da war es dann, glaube ich, 2 Wochen drauf, war. Starten wir dann wieder rein. Genau, und dann war so, ja, da, bis dahin trainieren wir halt in Seefeld, ja, passt, und sind wir zurückgeflogen und dann vom ersten, ich glaube, am Tag, oder war das sogar, ich glaube, da war dann, wir waren zu Hause, ja, wir sind heimgekommen, haben normale Trainingswoche gehabt und dann, ich glaube, am Sonntag. Also da war dann der Wettkampf in Russland. Ich glaube, am Sonntag ist dann rausgekommen, dass die, was in Russland sind, alle wieder Corona haben. Und da sind wir dann eh schon kontaktiert worden von wegen, ja, Wir sollen uns mal bereithalten für die Skiflug-WM. Wir fahren wahrscheinlich am Mittwoch. Und der Clemen und ich, wir haben uns wieder angerufen. Also, hey, was ist denn jetzt schon wieder los? So, das war jetzt, ach, als ob wir jetzt da zur Skiflug-WM fahren. Und dann war so, ja, wir sollen einmal am Montag einen PCR-Test machen. Und ja, wir kriegen dann noch Bescheid und sind dann eben springen gegangen nach Seefeld. Und nach dem Sprungtraining hat uns dann der Flo eben gesagt, ja, ihr fahrt einmal mit. Und unten entscheidet sich dann, wer Ersatzmann ist und wer dann eben wieder heimfährt. Und dann sind wir am Dienstag runtergefahren, der Mittwoch, glaube ich. Oder Mittwoch, ich weiß nicht mehr. Dann war Einflugtage. Oder ich glaube, zwei Einflüge haben wir gehabt. Da haben sich dann der Clemen und die sozusagen gebettelt, wer jetzt der Ersatzmann bleibt, weil die anderen vier waren eigentlich gesetzt, weil die ja schon viel mehr Erfahrung haben, was ja verständlich ist. Und dann war ich überraschenderweise eine Spur besser wie der Clemen. Und dann haben sie gesagt, okay, ich bin der Ersatzmann. Und passt. Und dann aber. Na, drei Einflüge, genau, drei Einflüge haben wir gehabt und der Krafte ist hat den ersten Flug gemacht, glaube ich. Da war eh fast 230 oder so. Dann ist ihm irgendwie im Kreis eingeschossen und dann hat er halt derweil die anderen zwei auslassen. Und mir ist ein fertig geflogen und ja, hab mich umgezogen. Und dann auf einmal habe ich so, ja, ist der Timon am Funk? Ich so, ja, bin da. Ja, du startest jetzt. Also, was, ich starte jetzt? Ja, du startest jetzt die Quali. Irgendwie so. Weil, ja, der Krafti kann leider nicht springen und du hast jetzt Leibel. Also, ah, ja, okay. Dann starte ich halt im Einzelbewerb. Das war echt. Einerseits habe ich mich gefreut, andererseits hat es für mich nicht ganz verdient angefühlt, weil halt der Krafti sich verletzt hat. Das
Ja.
war dann irgendwie, ja, gemischte Gefühle auf jeden Fall. Natürlich habe ich es angenommen und bin gestartet. Aber habe mal gedacht, ja, grundsätzlich würde ich jetzt nicht gerne, also so zu meinem Start kommen, aber es ist halt im Sport, geht es halt auch schneller mal so.
Ja.
Ja. Und jetzt mal zum Skifliegen selber, weil es jetzt mein erstes Mal war, also bei meinem ersten Flug ist mir schon ziemlich der Reiß gegangen. Also das war schon, weil du kannst dich halt nicht vor, also
Ja,
kannst halt
vor allem dann
nicht
noch auf
einfach
der
so mal
Schanze.
üben.
Ja.
Ja, es war, man, was mir geholfen hat, das klingt vielleicht ein bisschen absurd, aber es war sehr neblig. Das
Ja.
heißt, ich habe den Leuten nachgeschaut und habe sie im Nebel verschwinden gesehen, was mir irgendwie beruhigt hat, weil ich dann nicht gesehen habe, wie hoch oder keine Ahnung. Aber wenn es jemand geschmissen hätte, hätte ich es nicht gesehen. Deswegen hat mir das irgendwie beruhigt, wo andere Leute zu mir sagen, es beruhigt, würde sie jetzt nicht beruhigen, wenn es da neblig ist. Aber ja, mein, der erste Flug war halt mal so, ich konzentriere mich auf meine Basics und dann schauen wir mal, was passiert. Und das war, also ja, nicht nur der Flug, alle anderen Flüge waren eigentlich ein enormer Adrenalinkick. Also das ist dann schon nochmal echt ganz besonders, aber richtig geil. Also war bis jetzt sicher das Coolste, was ich bis jetzt gemacht habe.
Ja, und aus dem
Ja.
Einzelstart ist ja dann sogar noch ein Teamstart geworden, weil der Krafti ja weiterhin ausgefallen ist.
Ja.
Da wart ihr dann doch ziemlich dezimiert und seid nur Sechster geworden, aber das Erlebnis, das kann dir ja eh keiner mehr nehmen. Also von daher steht das ja sicherlich jetzt in der Retrospektive für dich im Vordergrund.
Ja, man, es war sehr dramatisch, weil ich weiß nicht, ob du es damals mitbekommen hast, aber ich bin im ersten Teamflug ein bisschen abgestürzt. Da habe ich einen gröberen Fehler gemacht, dann ist mein linker Ski ein bisschen abgehauen und dann bin ich halt bei 127 Meter oder so gestrandet. Das war emotional halt ziemlich, für mich ziemlich heftig.
Ja.
Also ich weiß noch, ich bin ausgefahren und habe erst einmal unten ziemlich fett geschluchzt und geweint, weil man eigentlich macht es jetzt im Nachhinein überhaupt keinen Sinn, aber ich bin irgendwie gefühlt, keine Ahnung, habe ich mein ganzes Land enttäuscht. So habe ich mich gefühlt und er war echt hart und ich weiß nicht, der Eiser ist gleich nach mir gesprungen und war dann so, alles okay? Und ich so, ja, es ist halt mein Sprung verkackt. ja, und dann habe ich enorme springen müssen. Also,
Ja.
Klar, ich hätte verweigern können, aber ich habe mal gelernt, was mit einem Sturz oder mit einem schlechten Sprung hört man nicht auf. Und dann bin ich da nochmal hoch und dann, das war, glaube ich, bei kaum Sprung habe ich so viel Anspannung gehabt wie bei dem Sprung. Weil halt dann so, okay, jetzt mal einen Sprung. Davor gefühlt fast eingespitzelt. Jetzt mal einen. Aber da war noch für mich ein sehr, ja, versöhnlicher Abschluss, weil da war ich dann, ich glaube, eine zweithöchste weiter wieder gemacht mit 197,5 oder so. War noch ein cooler Abschluss, Flug. Und ja, hab so das Thema Schiefling nur einen schönen Haken drunter setzen können. Ja.
Ja. Hatte die Story zumindest ein kleines Happy End auf jeden Fall, kann man so
Ja,
sagen. Ja.
voll.
Ja, du hast gesagt, es ist natürlich extrem schade, dass alle deine Einsätze zu der Zeit ohne Zuschauer vonstatten gegangen sind. Natürlich dann auch während der Vierschanzentournee, wo du noch in der nationalen Gruppe am Start warst. Aber wenn man sich jetzt so rein die Ergebnisse anschaut und deine Platzierung, die Gesamtstände, könnte man trotzdem sagen, dass das bislang die sportlich beste Saison aus deiner Sicht war?
Ja, rein ergebnistechnisch war es sicher die beste Saison. Es war, auch sage ich mal, emotional der größte Rollercoaster von Weltcup-Skiflug-WM und dann und für Schanzen 2 Wochen drauf war ich auf einmal wieder im FIS Cup, dann habe ich da die Quote geholt, dann war ich wieder im Continental Cup. Also das war halt von einer Achterbahn der Gefühle. Also das war
Ja.
schon sehr, sehr krass. Und ich war es auch noch. Also ich war nach der Saison, wo die zu Ende war, ich war einfach nur fertig. Also ich war da eigentlich emotional fast am gebrochensten, weil es halt so viel mit mir gemacht hat, mit dem Ganzen. Du hast nie Zeit gehabt, irgendwie mal kurz Luft zu holen oder ich habe halt damals auch noch nicht, sage ich mal, die Erfahrung oder die Routine gehabt, um zu sagen, okay, genieße jetzt mal den Moment oder die
Ja.
Erfolge oder es war
Ja.
halt immer so, immer weiter und dann, egal ob jetzt gut oder schlecht, wollte ich trotzdem ja immer weiter, immer weiter. Und habe dann immer, mir halt auch nie selber die Zeit mal genommen, okay, jetzt lass es mal sacken und analysiere das mal oder reflektiere das mal. Ja.
Ja. Was ja auch irgendwie ironisch ist, weil ich glaube, niemand von uns hatte in seinem Leben mehr Zeit als während Corona, weil man
Hä,
konnte ja
ja,
nichts, man konnte ja
das
nichts machen.
stimmt.
Bei dir ist es genau andersrum gewesen.
Ja,
Das ist
stimmt,
auch
ja.
krass. Ja.
Stimmt, ja.
Aber was ja dann sicherlich, weil du sagtest, du hattest dann nur diesen Jahresplan sozusagen, dass du Jahr für Jahr weitermachst, was ja dann, sagen wir mal, zu deinen Gunsten ja gelaufen ist, natürlich auch vielleicht zu Recht nach dem, was du sportlich so erreicht hast, ist, dass du dann erstmals auch einen Kaderplatz bekommen hast beim ÖSV. Was hat sich dadurch für dich seinerzeit konkret geändert? Kannst du das ein bisschen erläutern, was das bedeutet, in Österreich im B-Kader zu sein?
Ja, ich meine, so vom Kaderplatz hast, einerseits, dass du eine fixe Trainingsgruppe hast davor, weil wir vom System her so aufgestellt sind, dass es einen Stützpunkt-Trainer gibt für die Athleten, was keinen Kader haben. Also, das heißt, es gibt ein Auffangbecken für die Leute, die was halt die Kaderrichtlinie nicht erreichen. Und das heißt, jeder hat so seine Trainingsgruppe. Aber so als Kaderathlet hast du halt nur ein paar Privilegien, würde ich sagen. Du hast halt fixe Trainingskurse im Sommer, die du fährst. Du hast ein Materialbudget, was du bekommst, das finanzielle Erleichterung. Du bekommst eine Sommereinkleidung, die ist, ja, die ist mal nicht, ist mal, sag ich mal, überschaubar. In meiner Zeit habe ich, glaube ich, pro Jahr 2 Sportleibeln und eine Hosen gekriegt und ein paar Laufschuhe und ein paar Hallenschuhe, aber das sind im Sommer ist jetzt nicht so wichtig. Du kriegst halt dann eine Wintereinkleidung noch, die volle Ausrüstung. Du hast schon Materialsponsor, was Helm, Brille angeht, beziehungsweise eben auch Ski. Und ja, und du kriegst nur eben je nach Kaderplatz, also im B-Kader war es bei mir so, dass ich sechs Sprunganzüge bekomme. Ja, also es war finanziell halt schon mal eine große Erleichterung und halt dafür das Finden von Sponsoren war es halt, hat es mir auf jeden Fall geholfen, weil wenn du die halt nicht so auskennst im Skispringen, dann oder generell mit Sportarten ist halt der Kader. Wenn man sagt, du bist Kaderathlet, das hilft natürlich schon in deiner Repräsentation nach außen hin.
Ja,
Das
ja.
heißt, da habe ich mir mit Sponsoren nochmal ein bisschen leichter getan. Ja, also ich würde sagen, das größte Benefit für mich war halt das Finanzielle. Weil sonst muss man ehrlich sagen, dass sonst der Kaderplatz rein für deine, dass du jetzt einen Startplatz hast, bringt da jetzt bis aufs Nationalteam eigentlich nicht viel. Also du hast deswegen jetzt keinen Fixplatz im COC oder im FIS Cup. Wenn dann nur Anfang Sommer, aber falls du da verkackst, dann bist halt, dann
Ja.
kriegt der nächste seine Chance. Das wird in Österreich so ein bisschen das, ja, das sage ich mal, das Dilemma. Wir sind so viele Leute
Ja.
und auch die Kaderlosen sind sehr gut und die drucken halt immer an und dann ist halt der. Ja, es geht, also sozusagen es gilt bei uns ja das Leistungsprinzip, was ich grundsätzlich ja unterschreibe und fair finde, ist manchmal, ja, manchmal ist es natürlich nicht so leicht hinzunehmen oder nicht immer so leicht zu verstehen. Gerade im Sommer oder so, da hat es jetzt auch letztes Jahr oder die letzten Jahre manchmal Situationen gegeben, wo wir dann schon gleich am Anfang die Teams durchgetauscht haben, wo ich als Athlet sage, boah, jetzt im Sommer schon so früh die Leistungen gleich so hart, sage ich, beurteilen muss, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen zu früh, aber man ist da, das müssen die Trainer dann entscheiden. Also ich
Ja.
finde es dann oft fast, ja, jetzt manchmal ein bisschen zu früh und dann fast ein bisschen ungerecht. Weil man braucht halt doch immer ein bisschen und der Sommer zählt. Also Sommer ist halt Sommer. Also
Ja.
es ist ein Wintersportort so. Und ja, ich finde, ein bisschen eine Wertschätzung sollte man kriegen, wenn man sich einen Kaderplatz erspringt. Und da finde ich, wäre es fair, wenn die Kaderathleten einfach eine gewisse Zeit kriegen. Dass das
Ja,
auch belohnt wird so.
also das hat mich jetzt tatsächlich erstaunt, als ich mir das angeschaut habe, wie bei dir dann die sportliche Entwicklung war und dass du ja aber nur 2 Saisons lang in diesem B-Kader gelistet warst, obwohl du auch selbst in der zweiten Saison ja ordentliche Ergebnisse erzielt hast. Also da warst du auch unter den Top 15 im FIS Cup in der Gesamtwertung. Ist dann der Haken irgendwo, dass ihr in Österreich einfach, so salopp gesagt, einfach zu viele gute Skispringer habt, dass nicht jeder einen Kaderplatz überhaupt bekommen kann?
An dem liegt es gar nicht. Das ist eher halt, dass die Kaderrichtlinien so hoch oder sehr hoch gesteckt sind.
Okay.
Und also weil du die zweite Saison von mir angesprochen hast, da war es halt, also da war es auch so, dass sie dann zu alt für den B-Kader war. Es gibt da Alterslimit.
Ach
Das ist,
so,
glaube ich,
okay.
ja, das ist, glaube ich, das vollendete 22. Lebensjahr. Das wird jetzt enttäuscht. Und weil ich habe da am Ende der Saison wie die Quote dann geholt im FIS Cup für den Sommer.
Ja.
Was nochmal, was halt zu dem Zeitpunkt noch ein Vollergebnis war. Aber eben ich halt zu alt war, deswegen habe ich halt, bin dann aus dem Kader geflogen.
Okay,
Und
verstehe.
ich hätte direkt in den A-Kader müssen, aber das ist A-Kader-Platzierungen sind nur im Continental Cup oder Weltcup möglich. Genau. Das war so der Grund.
Ah, okay.
Und ja, da sind halt. Und die Richtlinien sind jetzt auch wieder, haben sich jetzt auch wieder von Jahr zu Jahr geändert. Genau deswegen, als ist sich jetzt die letzten Jahre halt nicht ausgegangen. Also vor 2 Jahren, bin ich ja wieder in Continental Cup, das erste Mal wieder rein. Habe da zum Beispiel 4 AK-Ergebnisse gemacht und man hätte halt 6 gebraucht. Genau.
Ah, okay.
Ist dadurch, dass man so eine hohe Dichte und verstehe es auch, dass man dann halt sagt, okay, es kommen nur die rein, die was halt da die Richtlinien erfüllen.
Ja.
Ja, deswegen, ja, ist es. Also es spielt schon auch eine Rolle, dass halt dann nicht ein Auge zugedrückt wird oder so.
Ja.
Ja.
Dann ist ja schon mal gut, dass man das jetzt nicht so verstehen muss, dass deine Leistung, die du ja gebracht hast, dass die nicht genug wertgeschätzt wird in dem Sinne, sondern einfach, dass die Kriterien so gewählt sind, dass es
Ja.
schon sehr anspruchsvoll ist.
Ja, genau. Also nur
Okay.
alles hat mit dem nichts zu tun gehabt. Also.
Okay. In der ersten Saison, wo du im B-Kader warst, 21-22, da bist du im Sommer noch unter die Top 10 gesprungen im COC und hast doch Sommer-Grand-Prix-Punkte geholt, hast dann aber in der ersten Jahreshälfte 2022 gar keine Wettkämpfe bestritten, habe ich gesehen. Da bist du ausgefallen.
Ja, da habe ich meine erste gröbere Verletzung gehabt. Also da hat die auf meinem linkes Sprunggelenk habe ich ein Impingement gehabt. Das ist eine Weichteils Einklemmung, so. Das ist ein
Oh,
Weichteil,
okay.
was eingeklemmt ist im Sprunggelenk. Und das hat im Oktober begonnen. Also ich glaube Ende Oktober hat das angefangen, da bin ich beim Sprungtraining habe ich halt gemerkt, dass es irgendwie ein bisschen wehtut. Aber habe damals das nicht als relevant empfunden, das anschauen zu lassen. Habe einfach weiter trainiert mit dem kleinen Schmerz, was am Anfang ja kein Problem war, weil es halt ein kleines Stechen war, ein kleiner Schmerz. Der ist halt dann immer größer und empfindlicher geworden. Und habe halt auch, das war ein Grund, weil ich war da im Sommer im Continental Cup dann gegen Ende hin sehr gut. Und habe mir damit die Besten gemessen und habe da bin da zweimal auf Podest, habe meinen ersten Continental Cup gewonnen in Klingenthal und habe einfach gesehen, dass so dass eine klitzekleine Möglichkeit bestünde, halt sich für Olympia irgendwie zu qualifizieren. Und deswegen war das für mich halt irgendwie damals keine Option, jetzt da Pause zu machen, weil das geht natürlich nicht. Na,
Nee.
na, da muss ich. Da muss ich
Durchziehen.
weiter trainieren, weil
Ja.
sonst nehme ich mal die Chance.
Ja.
Und ja, das war noch im Hinterkopf, was aber ja einfach im Endeffekt einfach alles nur viel schlimmer gemacht hat. Also es war dann so weit, dass ich eben Mitte Dezember dann beim Einlaufen und bei Giesel habe ich nicht einmal mehr einlaufen können, weil es so geschmerzt hat.
Ach du.
Und ich meine, ich habe die Diagnose schon gehabt. Und wir haben auch mit Eigenbluttherapie probiert, dass sich das selber heilt, aber das hat halt leider alles nichts gebracht. Und dann habe ich danach, genau nach der Feststellung, dass ich jetzt gerade nicht einmal mehr laufen kann und sogar Schmerzmittel habe und es nicht geht, haben wir dann beschlossen, dass ich jetzt derweil einmal sozusagen den Hut drauf auf die Saison und halt schaue, dass ich wieder fit wäre oder halt das ja, mich davon erhole. Und dann war halt die ganze Saison. Also es hat sich leider dann bis Ende der Saison hat sich nichts mehr ausgegangen. Und ich habe dann noch Anfang März so meine Wintersprünge absolvieren können, was sehr cool für mich war, und so, weil es auch richtig viel Spaß gemacht hat, nach 3 Monaten halt wieder mal Skispringen zu können, ohne Schmerzen auch. Und habe dann auch mein letztes Sprungtraining sogar an meinem Geburtstag noch gemacht, was sehr cool war. Und ja, also deswegen habe ich leider in der Hälfte halt keine Wettkämpfe bestreiten können und bin aber dann aufgrund von meinem verletzten Status dann halt da im Kader geblieben.
Und in der Saison danach bist du bei einem Event gewesen, wo ich, glaube ich, noch gar keinen hier in der Flugshow hatte. Bei der Studenten-WM. Ich glaube, damals hieß es noch Universiade oder vielleicht hieß es damals auch schon FISO Games, ich weiß
Universiade,
nicht.
ja.
Ja. In Lake Placid auch noch. Eine Anlage, die ja jetzt auch im Weltcup wieder vermehrt aufgetaucht ist. Und du bist hier schon gesprungen, bevor es Mainstream wurde, könnte man sagen.
Ja, true, ja.
Ja, hast Gold geholt im Zweierteam, weil es war ja kein Super-Team-Springen, das gab es damals noch nicht, sondern es
Ja.
war zwei Springer, zwei Durchgänge mit Max Lienherr zusammen und Bronze hast du im Einzel geholt. Das stelle ich mir eine coole Erfahrung vor seinerzeit.
Also es war mit einer der coolsten Sachen, was ich gemacht habe, ja, tatsächlich. Also es war im Vorhinein, war mir das nicht bewusst oder hab nicht gewusst, auf was ich mich da einlasse, so richtig. Weil ich bin erstens davor auch nicht, noch nicht so oder nicht wirklich in Form gewesen oder habe mir schwer getan auf der Schanze. Und habe halt auch nicht gewusst, wie das alles wird. Und ja, es war jetzt im Nachgang sicher eine der coolsten Erfahrungen, weil es irgendwie, du warst halt. Das war eben so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, boah, ich kann halt sowas mal genießen und einen Erfolg einmal länger genießen. Also, weil wir waren da fast 2 Wochen drüben du hast so ein bisschen eben Angewöhnungszeit gehabt, dann nochmal Sprungtraining, dann Wettkampf, dann war wieder ein bisschen Pause, dann mal wieder Wettkampf, dann wieder kurz Pause. Und das war einfach eine richtig, richtig coole Zeit und coole Erfahrung und dann mit anderen Sportarten gemeinsam, anderen Ländern. Es war schon groß aufgezogen. Also es war halt so, sagen wir mal, ein kleines Großereignis, was mir irgendwie nicht so bewusst war, wo ich mich da überhaupt gemeldet habe, dass ich da dabei sein will. War für uns als Team eine sehr, sehr prägende Zeit oder halt hat uns sehr in der Zeit auch sehr zusammengeschweißt. Es war natürlich auch die Erfolge natürlich waren, das haben das
Es
natürlich auch
hilft,
dazu beigetragen,
ja.
weil ich das nicht erwartet habe. Aber ich bin dann von Anfang an sehr gut in Schuss gekommen auf der Schanze und habe dann im Einzel ja meine 7 Zwetschgen dran gehabt und habe das dann zur Boma gebracht, war überraschend Zweiter nach dem ersten Durchgang und dann am Ende eben Dritter waren, weil der Max und der Daniel Vasil waren schon die Favoriten aus dem Training heraus. Und ich war ja so ein bisschen der Underdog. Ich war da im ersten Training, glaube ich, war ich nur Vierter und dann war ich aber Siebter und Achter und relativ weit weg. Und dann habe ich es aber irgendwie noch ganz, habe nur ja, den Fokus richtig auf die richtigen Sachen gerichtet. Und bin der Dritte geworden und dann eben ein paar Tage drauf dann halt mit Max noch Gold geholt. Das war schon, vor allem war es ein sehr ja, spektakuläres Springen. Also mit was immer 0,3 Punkte oder was haben Vorsprung haben wir vor die Kasachen gewonnen. Das war nervenaufreibend, das war sehr knapp. Also es war
Ja, und
bis zum letzten Sprung ist es gegangen, ja, das war richtig wild.
0,2 Punkte waren es am Ende, ja. Knapp
0,2, ja,
abgeschlagen. Ja, ist crazy, ja.
das war richtig, richtig krass. Also, weil es war da so da, wenn man so abgesprochen, oder der Plan, je nachdem, also
Ja.
inwieweit man da einen Plan machen kann, aber es war so, ich hole halt auf dem Takatschenko, hole ich halt die Punkte raus, dass er halt schaut, dass er vom Daniel halt ungefähr gleich bleibt. Und dann hat auch der Takatschenko halt auf einmal den besten Wettkampf seines Lebens gehabt. Und ich habe da halt nicht so viel rausholen können, wie halt eigentlich erwartet. Weil im
Ja.
Einzel hatte ich, glaube ich, keine Ahnung, über 20 Punkte Vorsprung auf den. Und da waren wir halt so, ja, okay, Gold sollte eigentlich schon drin sein. Und dann hat es aber mit einer oder im zweiten Durchgang einen richtig beschissenen Wind gehabt habe, hat es mir da halt das nur versaut, so ein bisschen, dass ich da die Punkte dann raushol. Und dann war es halt wirklich beim letzten Sprung alles nur bei Max.
Ja.
Und Max hat dann vor volles Risiko gegangen und hat dann den Sieg heimgeholt. Ja, das war schon was ein Spektakel und war richtig geil. Also, und damit die
Und
Leute,
dann,
was ich dort kennengelernt habe, also.
ja, sehr cool. Ja, und dann noch auf dieser speziellen Anlage. Also ich meine, ihr seid jetzt zwar nur auf der Normalschanze gesprungen und nicht auf der Großschanze, die wir jetzt im Weltcup gesehen haben, aber ja, das ist ja schon wahnsinnig eindrücklich, selbst wenn man es nur am TV sieht. Das ist ja dann, wenn du das selber erleben darfst, sicherlich auch, das flasht auch einen erstmal, oder?
Ja, voll, weil die waren zu der Zeit ja ganz fast ganz neu. Also sind wir
Ja.
mit, ich glaube, war bis jetzt nur ein Kontinentalcup im Herbst und sonst war da gar nichts. Und war schon cool. Und haben wir alle danach geliebäugelt, halt auf der Großen zu springen. Das
Das
ist
glaube ich,
dann
ja.
leider nicht zustande gekommen. Der ganzen Huberbaul, was da war, hat versucht, uns ein paar Tage nach dem Teamspringen, hat er versucht, die Leute, die Veranstalter zu überreden, dass wir sozusagen die Probesprünge machen, damit mal jemand dort gesprungen ist. Aber das hat dann leider nicht hingehauen. Aber
Aha.
ja, es ist auf jeden Fall eine coole Anlage mit einem coolen Ausblick so auf die Natur und die Umgebung. Und auch so vom ganzen Setting ist es echt lässig. Man muss sagen, windtechnisch ist schon
Ja,
herausfordernd, das Pflaster.
haben wir ja erlebt diesen Winter,
Ja,
ja.
also es ist da gibt's ja gibt für alle Seiten, aber ja ist nicht die einzige Chance, wo das so ist.
Das ist wohl wahr, ja. Aber ich habe es gesagt, es ist Studenten-WM, das heißt, man muss ja zwingend eingeschriebener Student sein, um dort
Ja.
mitzumachen. Das heißt, du studierst selber auch. Ist das auch dann schon Vorgriff für dich für die Zeit nach deiner Sportlerlaufbahn?
Zu der Zeit habe ich studiert, habe ja
Ja.
wirklich studiert. Also ich habe Wirtschaftswissenschaften angefangen Aber habe dann vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren, ja, also vor 3 Semestern oder so, habe ich gemerkt, dass es einfach wieder in eine Richtung geht, wo es mir ein bisschen zu viel belastet, einfach neben dem Sport. Und deswegen habe ich jetzt dabei eigentlich mal, habe ich mal eine Pause eingelegt. Es war mit, wie du gesagt hast, es war auf jeden Fall mit der Idee halt auch ein bisschen was für, also dass man ein bisschen eine Richtung für nach der Karriere hat, weil eine Karriere einfach, ja, wenn sie aufgeht, geht sie halt maximal so bis, ja, Mitte 30, Anfang 40, würde ich sagen. Und da muss dann schon auch gut laufen. Und
Ja.
danach, ja, ist halt, eben, muss halt dann schauen, was dann machst. Aber mit dem, dass ich gemerkt habe, dass es mir einfach psychisch mehr belastet, wie dass es ein Ausgleich ist, habe ich gemerkt, dass ich das wieder derweil einmal wieder lasse und mich wirklich rein auf den Sport fokussiere, solange ich das noch machen kann, beziehungsweise solange ich die Möglichkeit habe. Weil halt Profisport kann ich halt nur in einem gewissen Zeitrahmen machen und kann ich
Ja.
halt, sage ich, studiere jetzt und dann mit 30 gehe nochmal in den Profisport und das geht
Schwierig,
sich
ja.
nicht aus. Deswegen habe ich gesagt, okay, solange wie ich das Gefühl habe, war, dass ich nur alles geben kann und es körperlich hergibt, will ich das einfach nur versuchen und mir die Chance einfach auch wahren, dass ich es schaffe. Weil ich weiß, wenn ich da auch nach der letzten Saison, die jetzt nicht ganz nach Plan verlaufen ist, wenn ich da den Hut draufhaue, komplett, dann weiß ich, dass ich das in ein paar Jahren bereuen werde, dass ich es nicht nur wirklich bis zum Schluss versucht habe.
Wenn du das über dein Studium sagst, dass das ab einem gewissen Punkt dann schwer vereinbar war, wie war das dann mit dieser Trainee-Ausbildung, die du abgeschlossen hast im Oktober 24, wenn ich es mir richtig aufgeschrieben habe?
Ja, die war halt viel besser vereinbar, also für mich.
Mhm.
Weil es war halt vom Lernaspekt nicht ganz so intensiv und nicht ganz so komplex, würde ich sagen. Also es war ja bei der Lebens beim Lebensmittel und oder ja, Lebensmittelunternehmen Spar. Es war ja eine Kooperation mit dem ÖSV. Und das war halt alles online auch. Und also es war jetzt halt, sag ich mal, meistens war es leicht machbar. Also ich habe da jetzt halt nicht so viel investieren müssen wie ins Studium, dass ich halt eine positive Note habe, sondern es war halt echt gut machbar, mit wenig, sage ich mal, mit wenig Aufwand da. Und es waren jetzt in den 2 Jahren, also 4 Wochen Praktikum, was sehr cool war, weil es halt praktischer war, was mir persönlich auch sehr hilft, weil ich halt einfach jemand bin, der was in der Praxis einfach am meisten lernt. Und deswegen hat das eigentlich, war das war eigentlich, finde ich, ein guter Ausgleich. Also ich habe da das auch gut eben dann online machen können. War da vor 2 Saisonen, wo ich das erste Mal in Japan war, habe ich dann zum Beispiel dort dann in der freien Zeit halt einmal ein paar in der Online-Plattform ein paar Kurse absolviert. Und das ist halt so gut gegangen. Und war halt, nachdem dort einen Kurs absolviert hast halt da gleich die Prüfung machen können. Und das war eben für mich halt viel weniger Stress und hat mir einerseits auch Spaß gemacht und war, also ich bin monatlich habe ich da um die 500 € verdient. Von dem her war das auch nochmal ein guter Bonus. Also genau, das war schon cool.
Vor allem natürlich jetzt dadurch, dass du keinen Kaderplatz mehr hast, da nehme ich mal an, ich meine, Skispringen ist jetzt auch kein günstiger Sport. Da nimmt
Ja.
man schon jeden Euro mit, den man irgendwie bekommen kann.
Auf jeden Fall. Also, es ist eben vom finanziellen Aspekt, wenn du jetzt nicht im Weltcup regelmäßig bist, dann sind eben die Sponsorenverträge schon um einiges niedriger. Und jetzt, man eben jetzt, davor war ich beim Spar eben bis zum Oktober 24 und danach, wo sich das Programm leider aufgelöst hat. Deswegen habe ich jetzt auch wieder bei meinem Papa angefangen, geringfügig arbeiten, damit ich eben noch ein bisschen Geld reinkriege, neben meinen Sponsoring-Einnahmen.
Aber um eben diese Sponsoring-Geschichten, nehme ich mal an, musst du dich ja dann selber kümmern. Da bist du alleine für dich verantwortlich.
Ja, da ist eigentlich jeder, das macht jeder halt selber. Und die, was sie es leisten können, sind eben meistens nur die, was im Weltcup sind, die haben halt dann ein Management oder irgendwas, was
Ja.
sich darum kümmern. Ja.
Kannst du uns, also mir und den Zuhörern, grob eine Summe nennen, die man so braucht, wenn man als Skispringer auch auf dem Level unterwegs sein möchte, auf dem du das bist?
Meinst du jetzt ein Budget fürs Jahr oder
Genau,
was meinst
ja,
du?
sowas in, ja, genau. So grob. Also ich weiß, über
Boah.
Geld spricht man nicht so gerne, das verstehe ich.
Na, das stört mir gar nicht. Boah, gute Frage. Vorweg kann ich mal sagen, es ist eine große Hilfe, dass unser Verband alle Wettkampfspesen übernimmt, was international anfallen. Das heißt, Reisekosten haben wir per se eigentlich gar nicht.
Das ist ja schon mal ein
Egal, ob
großer Teil, der dann wegfällt,
was
finde
halt
ich, ne?
das meiste
Ja,
ist.
das, ja, der Löwenanteil, ja.
Gerade wenn du nach Japan fliegst oder kurzfristig Flüge umbuchen musst oder sowas, ist halt
Ja.
schon krass, was da dann für Summen zusammenkommen.
Ja.
Deswegen ist da schon mal ein großer Batzen, was wegfällt. Jetzt rein materialmäßig würde ich sagen, die Schuhe, wenn ich zwei Paar Schuhe im Jahr ungefähr brauche, das sind glaube ich so um die mittlerweile 1.400 Euro. Und dann mit Anzüge wird auch Jahr für Jahr mehr. Das kommt halt darauf an, wie viele du dir dann zulegst oder wie erfolgreich du dann bist oder wie viele Startplätze, dann brauchst du halt mehr Anzüge.
Ja.
Da sagt man meistens, dass man eben so 4, 5 Anzüge braucht. Da kostet der Anzug halt mittlerweile 620 Euro oder was. Da kommt dann, das ist dann, sage ich mal, die reinen Materialkosten, was du
Bist du
dann so
schon
noch.
mittlere vierstelliger Betrag, ja. Ja.
Sonst, man, was sonst noch oft dazu kommt, sind dann eben so Physiotherapie, Sachen, was du machen und brauchst, oder wie jetzt, wenn ich verletzt bin. Das, was halt dann wieder anfällt, das ist auch happig und teuer.
Ja.
Das ist auch nicht zu unterschätzen, aber wenn man vielleicht eine Zusatzversicherung hat oder so.
Na gut, Gesundheit kostet immer Geld, ja. Ich
Es
spreche
kostet
aus
immer.
Erfahrung.
Ja. Und dann halt, genau, wir haben jetzt noch mit Trainierer Beitrag haben wir noch, was wir zahlen müssen. Was letztes Jahr eingeführt worden ist, das ist jetzt ein Tausender fürs Jahr. Genau.
Okay. Aber ich meine, wenn man sich anschaut, du trainierst in Innsbruck am Olympiastützpunkt, was ihr da an Bedingungen habt, das ist ja dann in dem Sinne,
Ja, ich bin
weiß nicht, ob
jetzt
es.
am Landessportcenter. Also ich war
Ah, okay.
davor im Olympiazentrum noch 3 Jahre. Das ist nochmal zusätzlich.
Okay.
Da bin ich jetzt aber leider nicht mehr, weil ich da die Auflagen nicht mehr erfüllt. Genau, da bin ich jetzt da, also das ist Olympiazentrum ist wieder anders. Also da hab ich sogar was zahlen, auch wieder was, also was gezahlt
Okay.
an Beitrag. Aber da habe ich halt eben Physiotherapie wieder in Anspruch nehmen können, Massage und halt viele andere Sachen, Ernährungsberatung und so, das war alles da inkludiert in dem Preis. Also
Ach
das
so,
ist
und jetzt halt nicht mehr.
jetzt, genau, jetzt halt leider nicht mehr.
Okay.
Jetzt bin ich wieder nur sozusagen am Stützpunkt in Innsbruck am Landessportcenter.
Okay,
Aber
also
da
den.
habe ich trotzdem für den Preis, habe ich einen Trainer, habe ich Trainingsmöglichkeiten. Wenn man sich auch ein bisschen beschäftigt, also jeder Personal Trainer kostet halt schon
Ja,
einiges pro Stunde.
ja.
Also für das, was wir kriegen, ist es sehr,
Ja.
sehr human und auf jeden Fall gerechtfertigt.
Ja, du hast jetzt gesagt, die letzte Saison lief nicht so nach Plan. Da bist du, habe ich gesehen, nur im FIS Cup unterwegs gewesen. Trotzdem da unter die Top 10 gesprungen, was man ja bei der Dichte an Österreichern, und ich meine, sonst sieht man da ja kaum andere Landesflaggen vorne, auch
Ja.
erstmal schaffen muss. Was, mal ganz pathetisch gefragt, wohin soll dich denn dein Skispringerweg dann jetzt zukünftig noch führen? Was möchtest du noch erreichen?
Für mich persönlich wäre mein Ziel oder mein Wunsch, dass ich das Potenzial, was ich in mir habe, dass ich das halt ausschöpfe, was ich einfach an athletischen Voraussetzungen mit mir bringe, was bis jetzt noch nicht ganz zum Vorschein gekommen ist. Das will ich einfach sehen, was möglich ist, wenn ich es halt ausschöpfe, so. Und ich bin auch davon überzeugt, dass da nach oben hin alles möglich ist. Das ist halt so mein, sagen wir mal, persönliches Goal. Und ja, jetzt so vom, wenn es jetzt in Ergebnisse herunterbrechen wird, so ein Traum wäre natürlich schon, mal bei Olympia dabei zu sein. Das ist schon ein Kindheitstraum von mir. und einfach den, sage ich mal, den, also ich war ja mal kurz im Weltcup, aber halt irgendwie ja das zu schaffen, halt auch dann konstant oben zu bleiben, wo ich einfach das sehr faszinierend finde, wie lange das der Krafti schon macht.
Ja.
Konstant auf höchstem Niveau, immer wieder unter die besten drei oder der Beste zu sein. Das ist gefühlt für die letzten, wahrscheinlich sind es jetzt eh die letzten 10 Jahre oder so. Das finde ich
Ja.
schon sehr faszinierend und sich einfach da oben dann festzusetzen. Und man, klar, will auf jeden Fall noch über 200 Meter fliegen. Das
Ist Pflicht, ja.
und ja, es gibt schon so Sachen wie, wo es natürlich Träume sind, so viel Schanzen gewinnen, generell da schon noch gewisse Erfolge einfach zu feiern und zu erleben. Genau. Mal schauen, ob das noch nur drin ist, aber das ist auf jeden Fall auch noch, was mich antreibt.
Das ist mehr als nur nachvollziehbar. Wenngleich man natürlich sagen muss, mein, seitdem du im Weltcup gewesen bist, ist der Weg dorthin ja auch seitens, was jetzt Quotenplätze
Ah,
und auch
ja.
nationale Gruppe angeht, ist ja nur mehr schwerer geworden. Gerade wenn du jetzt in so einem starken Land bist, wie jetzt bei euch in Österreich, das hat ja sicherlich seinen Teil dazu auch beigetragen, dass der Weg jetzt eben nicht immer nur steil nach oben geht bei dir.
Voll, das stimmt ja. Also es ist schon verbaut worden ein bisschen. Aber man, grundsätzlich bin ich schon der Meinung, wenn du gut skispringst, dann wirst du es auch nach oben schaffen. Es ist, also wie man es auch letztes Jahr beim Ottmar Max gesehen hat,
Ja,
der ist auch
ja.
nachgerückt. Aber wenn der im ersten Weltcup nicht seine Leistung bringt, dann ist er auch wieder weg. Also
Da
das ist
steht
halt schon
sofort der
krass.
Nächste auf der Matte bei euch. Ja,
Ja.
das ist die Krux. Ja.
Ja. Und der hat sich halt dann auch durch auffällige Trainingsleistungen im Herbst hat er den Platz bekommen. Weil ja eigentlich zum Beispiel der Schuster Jonas war ja bei der österreichischen Meisterschaft noch um einiges besser.
Ja.
Hat gewonnen und ist Vizemeister geworden. Und der Maxl ist halt dann auf einmal im Herbst gesprungen, wie sonst was. Und war halt nicht zu übersehen. Von dem her. Das ist, wenn du, oder auch der Müller Markus hat sich dann am Ende auch noch ganz gut
Stimmt, ja.
eingesprungen. Also du,
Ja.
es hat dann eben dann, wenn du die Chance hast, dann musst du sie halt nutzen. Ne? Weil sonst kommt halt der nächste.
Ja. Also gerade bei euch. Also ich finde, das ist
Ja.
also wenn ich habe das jetzt nicht ohne Grund oder ohne Ironie gesagt mit dem, was ihr gerade im FIS Cup veranstaltet. Also hat man ja das Gefühl, da springen nur Österreicher mit und die anderen kommen gar nicht an euch vorbei. Das ist ja wirklich schon sehr erstaunlich. Und ich mein, ist jetzt ein anderes plakatives Beispiel, aber umso nachvollziehbarer fand ich es jetzt, dass der Luis Obersteiner dann gesagt hat, okay, ich wage den Schritt
Ja.
und gehe jetzt nach Frankreich.
Ja, voll.
Weil da ist er, dann hat er jetzt die Chance, direkt im Weltcup-Team dabei zu sein, wenn er es gut macht.
Ja, das stimmt ja. Also wahrscheinlich eh. Also ich sehe da kein Problem, warum das bei ihm nicht funktionieren sollte. Also
Ja.
ich weiß nicht, ob er noch Kontika-Punkte hat, die noch stehen. Oder ob er jetzt
Könnte
erst
es.
welche machen muss. Aber
Das
normal sollte es schon
trauen wir
drin
ihm mal
sein.
zu, dass er das packt,
Ja,
ja.
auf jeden Fall, sicher. Das glaube ich schon.
Ja, wir kommen so langsam zum Ende, aber auf eine Sache muss ich dich auf jeden Fall noch ansprechen, weil du bist mir natürlich auch durch dein Social Media Profil aufgefallen, was finde ich sehr abwechslungsreich ist. Also ich wünschte, ich hätte so viel Spaß an Social Media, wie du das offensichtlich hast, weil was du
Danke.
da machst, mein, du gibst da Einblicke in deinen Alltag als Sportler, nimmst uns mit auf die Wettkämpfe und teils auch, wie ich finde, sehr, sehr lustige Sachen. Ist das so eine Passion von dir oder machst du das auch nur, weil du sagst, ach, ich bin jetzt irgendwo Profisportler, ich muss mich der Welt zeigen und vielleicht Interesse wecken.
Na, es ist schon eine Leidenschaft, muss ich sagen. So gerade so was, sage ich mal, was kreieren oder
Ja.
mir da ja zu entfalten, keine Ahnung. Also mir macht es schon Spaß, Videos aufzunehmen und da ja, sage ich mal, weiterzuentwickeln. Und habe halt auch gesehen, dass es irgendwie sonst fast kein Skispringer macht.
Das stimmt, ja.
Und
Ja.
dann habe ich mir gedacht, ja, meine, kann mir dem halt einmal hingeben. Es ist nicht immer so leicht, das halt irgendwie so Konstanz da so einzubringen. Auch weil ich sehr hohe Ansprüche an mir habe. Dann ist oft so, dann poste ich lieber nichts, wenn ich nicht das Gefühl habe, das ist gut
Fühle ich.
genug oder
Fühl ich total,
ja,
ja. Ja.
weil ja, ich habe dann schon immer meine Vorstellungen und wenn das dann nicht ganz dem entspricht, dann ja, dann sitze ich halt einmal 5 Stunden und bin am Schneiden, was halt ja in einem normalen Trainingsalltag mit zusätzlich arbeiten und auch anderen ehrenamtlichen Dingen, die was ja in meiner Freikirche und so mache, nicht immer dann möglich ist, dass ich da die Zeit investieren kann in das Ganze. Und ich, ja, jetzt auch davon, sage ich mal, oder ich mache da jetzt damit ja auch kein Geld oder sowas.
Ja.
Das heißt, da, wenn es ausgeht, mache ich es gern und so. Und finde es halt eben, find's einfach irgendwie cool, da ein bisschen einen Einblick zu geben. Und natürlich ist es auch nice, wenn die Resonanz oder wenn es den Leuten auch taugt, die was mich verfolgen.
Ja. Ja, man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass man dich, so wie ich dich jetzt in dem Gespräch auch kennenlerne, dass das alles sehr, sehr authentisch ist. Also, dass man sofort irgendwie denkt, ach, ja, ich meine, wir kennen uns zwar nicht in dem Sinn, aber irgendwie hat man schon das Gefühl, dass man sich dann schon irgendwie kennenlernt. Oder dich jetzt in dem Fall auf jeden Fall. Du gibst ja auch einiges von dir preis in dem Sinne.
Ja, man, das freut natürlich zu hören, dass das stimmt, dass ich sozusagen jetzt ein stimmiges Bild abgibt.
Ja.
Das ist ja eins meiner Credos oder mal so für mich selber halt einfach, sagen wir mal, authentisch zu sein oder halt ich selbst zu sein und nichts zu verstellen. Und da
Ja.
gehört in meinem Leben halt eben nicht nur der Sport dazu, da gehört eben auch der Gottesdienst dazu, wo ich eigentlich jeden Sonntag dabei bin. Und wo ich einfach in die Freikirche, wo ich da involviert bin, das Leben mit meiner Frau und ja, dass ich da halt ja keine jetzt da irgendwo Abstriche mache. Also, das halt alles, jetzt nicht alles inkludieren, aber halt so grundsätzlich,
Ja.
dass alles halt ja Raum findet, sag ich mal.
Das auf jeden Fall, ja. Dann kommen wir in guter alter Flugshow-Tradition noch zum Skispringen einmal eins. Es sind jetzt noch fünf schnelle Fragen, die du beantworten darfst. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Zumindest bei der letzten Kategorie und bei der vorletzten haben wir schon angeschnitten, was es sein könnte. Wir fangen aber ganz traditionell an mit der Frage: Was ist deine Lieblingsschanze, wenn es eine gibt?
Ja, das ist gar nicht so leicht. Wenn ich mir jetzt Ohrschwanze festlegen müsste.
Wies Warten war vorhin zumindest mal kurz erwähnt.
Ja.
Ist ein Kandidat vielleicht.
Es hat die Frage, wie ich es definiere, wenn ich jetzt sage, ich fahre da hin und ich weiß, dass ich gut springen werde.
Ja.
Oder dann ist sicher Whistler dabei. Aber wenn ich mir denke, wo ich noch nicht alles gezeigt habe und mich halt nur verbessern kann, dann wäre es Plan jetzt auf Skifliegen. Weil die Schanze ist richtig geil. Und da wäre jetzt für mich so der Gedanke, wenn ich jetzt nur auf der Schanze springen müsste, dann würde ich mich für Plan jetzt entscheiden, weil ich da halt also die Chance nur ausspringen kann. Und ja.
Das ist eine
Genau.
sehr gute Antwort. Lassen wir so gelten.
Ja,
Ist
da passt, danke.
eingeloggt. Alles klar. Sehr gerne. Ja, mit der Antwort rennst du bei mir offene Türen ein. Das passt
Das
wunderbar.
ist gut. Da
Gibt es
passt.
dann auf der anderen Seite auch eine Chance, wo du sagst, boah, mit der kann ich so gar nicht. Die taugt mir überhaupt nicht.
Ich habe mir angewöhnt, dass ich generell sowas nicht habe in meinem Kopf,
Das ist gut, ja.
weil ich gerade Villach war mal so eine Schanze. Villach, also die alte, mit dem alten Profil. Da bin ich immer hingefahren und habe gedacht, so ein scheiß Hügel da. Ja, da hat es
Gar
nie
keinen Bock drauf,
funktioniert.
ja.
Und dann habe ich einmal ein positives Erlebnis gehabt und seitdem läuft es eigentlich immer richtig, richtig, richtig gut, weil ich gemerkt habe, so, okay, das war halt eigentlich hauptsächlich auch nur in meinem Kopf.
Hirngespinst, ne? Ja.
Ja,
Ja.
deswegen schwierig. Ich meine, grundsätzlich sind es Schanzen, die was halt einen brutal scharfen Radius haben. Weil mein, so, wo mir einfach Herausforderung für mich immer ist, dass meine Position halt, also die Balance, dass ich da in Balance bleibt, weil ich die Tendenz habe oder mir halt schwer damit tue, dass ich da einfach im Speed bleibe. Also mir passiert es öfter, dass ich die Position nach hinten verliere und wenn der Radius halt scharf ist, dann ja, ist es das eher, dass es schneller passiert. Mir fällt jetzt. Ich muss sagen, Kusamo ist schon sehr eigen.
Ja.
Auch wenn ich da meine ersten Weltcup-Punkte gemacht habe, aber
Ja.
Also ich bin da 2 Wochen drauf beim Continental Cup, hat es mich voll gefeigelt. Also da habe ich mir richtig schwer getan. Also das ist, weil die hat einen sehr scharfen Radius und wenn du da irgendwie nicht ganz vom Kopf da bist, dann fahrst du gleich mal.
Das saugt dich der Vorbau
Ja.
dann noch an. Ja. Das finde ich bei den Kombinierern immer so krass, dass die die schwierigste Schanze gleich als Weltcup-Opener haben. Also im Worst
Ja.
Case zerschießt du dir ja alles an Selbstvertrauen, was du dir über den Sommer aufgebaut hast.
Das stimmt,
Das
ja.
ist richtig übel, finde ich das. Das ist gemein,
Ja.
ja. Ja. Gibt es jemanden, gibt es bestimmt, aber vielleicht hast du einen speziellen Namen, den du für seinen Flugstil bewunderst, wo du sagst, boah, den habe ich mir schon zu Kindheitstagen gerne angeschaut, oder das ist mein Idol. Gibt es so jemanden für dich?
Ich meine, wenn es jetzt obviously choice so ein bisschen, aber was der Domen letztes Jahr veranstaltet hat, das war krass faszinierend. Also selten so gesehen, wie jemand so mit der Luft gespielt hat.
Hm.
Und da teilweise, ich weiß, glaube in Oberstdorf war das, da hat er fast ein bisschen überpaced oder die Hände waren irgendwo, aber irgendwie hat er es dann doch nur geschafft, dass er voll ins Loch runterschießt. Also das war schon richtig faszinierend. Und so, ich meine, ich kann mich noch an Johan Remen Evensen erinnern.
Oh ja.
Der hat, finde ich, auch
Der
beim
ist
Skifliegen war das sehr cool zu
ja.
beobachten und zu schauen. Und ich meine, wer mir halt grundsätzlich stilistisch mega gut gefällt, ist halt einfach der Krafti. Das ist, wenn der in Form ist, ist es halt echt der Augenweide.
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall alles mehr als nur annehmbare Kandidaten, die du da genannt hast. Dann zur vorletzten Kategorie, dein schönster Karrieremoment bislang. Waren schon ein paar gute Sachen dabei heute. Das kann ich mir vorstellen, das ist nicht so einfach.
Ja, ich muss sagen, das war der dritte Platz in Whistler, weil das am unerwartetsten war. Also das war das erste Mal, wo ich irgendwie realisiert habe, so, okay, das kann ja echt so richtig funktionieren. Also das war, da ist viel zusammengekommen. Ich meine, ich war kaderlos, ich habe mich als Letzter für den Wettkampf qualifiziert oder bin eigentlich durch Trainerentscheid zu dem Wettkampf gekommen. Und dann auf einmal da vorm Ance Lanišek zu sein, war auch ein bisschen surreal, wo der mir dann gratuliert hat zum dritten Platz. Ich war halt echt so, what?
Was passiert hier gerade,
Ja,
ja?
das war schon, ja, das war schon krass. Also, das war halt so vom, einfach weil es eben auch so unerwartet war, war es auf jeden Fall der heftigste Moment.
Okay, lass mal so stehen. Und du hast natürlich sehr, sehr viele sehr interessante und auch teilweise kuriose Geschichten erzählt, aber gibt es vielleicht noch eine, die du hinten raus noch raushauen möchtest, die wir noch nicht besprochen haben? Ist die schwierigste Kategorie, tun sich die meisten Gäste bei uns auch schwer, verstehe ich auch total. Wir können sie auch weglassen zur Not, habe ich kein Problem mit.
Kuriose Geschichte.
Ja, oder eine Anekdote. Ich meine, allein wie du zu deinem ersten Weltcup-Start gekommen bist, war ja schon
Ja,
kurios
voll.
und eigentlich schon Stoff für eine Netflix-Serie irgendwie auch.
Oh ja, also ich habe mir tatsächlich mal schon mit dem Gedanken gespielt, das mal alles mal zu verschriftlichen, einfach mal für mich selber, aber weil da waren schon viel, viel krasses Zeug dabei.
Ja.
Ich meine, es gibt schon auf jeden Fall eine, die was ich sehr faszinierend finde. Also ich meine, ich habe es schon mal kurz angesprochen, dass ich ein sehr gläubiger Mensch bin und immer in die Kirche gehe und so. Und bei meinem ersten Weltcup-Einsatz in Kuusamo, da hat sich ein Athlet am Samstag hat's dann beim Wettkampf kaut und ist dann rausgehumpelt und ja, ich habe eine sehr, sagen wir mal, intime und persönliche Beziehung zu Gott und habe, also bete täglich und so, und habe dann zu Gott gesagt, ja, wenn der Athlet am Sessellift vor mir steht, am nächsten Tag, dann frage ich ihn, ob ich für ihn beten darf, also dass er halt keine Schmerzen hat und so. Und ja, dann ist der nächste Tag gekommen, das war der Sonntag, und dann ist... Ja, ist der natürlich vor mir gestanden, genau vor dem Sessellift. Und dann war es so, okay, jetzt, ich habe ein Versprechen abgegeben zu Gott, jetzt muss ich das einhalten. Und dann habe ich den Athlet gefragt und dann hat er gesagt, ja, passt. Dann habe ich für ihn gebetet, was richtig schön war. Und dann ist er sogar unter die Top 10 gesprungen.
Oh wow.
Und ich habe nur meine ersten Weltcup-Punkte gemacht. Das war so Double Win.
Doppelbelohnung, ja.
Aber das war
Stark.
schon eine sehr, ja, sehr kuriose Geschichte, würde ich
Aber
sagen.
wirklich, aber schön, schöne Geschichte auch. Das
Voll.
so kann man mal aussteigen. Und in dem Sinne, ja, kann ich mich nur bei dir bedanken, dass du dir die Zeit
Gerne.
genommen hast und auf deinen Weg mitgenommen hast. Hat mir großen Spaß gemacht. War schön, dass du da warst.
Das freut mich. Danke, Luis. War cool.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten
und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.